Ich durfte heute in Berlin bei Dirk Wolf zu Gast sein. Er ist CEO der Market Logic Software und wir haben uns darüber unterhalten, warum er ein ganz persönliches Mission Statement hat und er sich das auch immer mal wieder nicht nur zwischen den Jobs, sondern auch während seiner Arbeit als CEO anguckt. Dann ging es auch um angewandte Werte, also nicht nur Werte, sondern angewandte Werte. Energy follows attention, was mit diesem Satz gemeint ist, erfahren wir auch gleich im Podcast. Und warum wir beide einen Fitness-Tracker tragen und da irgendwie ja doch ganz fanat sind. Darüber haben wir auch noch gesprochen. Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben für seine persönlichen Tipps. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Dirk, dann herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, schön hier zu sein.
Ich freue mich, ich sitze hier in Berlin in euren Office-Räumen, habe dich heute einmal besucht, kommt jetzt öfter vor, das heißt, ich besuche meine Gäste auch sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung, das heißt, ich bin ja auch zu Gast. Und bevor wir loslegen, stell du dich doch einmal vor und sag uns, was du machst.
Ja, sehr gerne. Ich bin Dirk, ich habe klassisch Wirtschaft studiert, Ende der 90er dann im Telekommunikationsbereich angefangen. Das war damals super spannend, da war Liberalisierung in Deutschland für die, die das damals nicht so verfolgt haben. Das heißt, ich hatte die Chance relativ schnell neben meinem Startjob sozusagen im Controlling direkt in Projekte reinzurutschen. Also da hat sich viel getan und das hat sich dann eigentlich auch so weiterhin durchgezogen. Ich habe dann eine eigene Company mitgegründet in dem Bereich.
Ja, sehr cool.
Die dann auch schneller verkauft, als wir eigentlich gedacht hätten, weil wir mussten. Das hat auch wieder einen riesen Sprung ausgelöst. Meine erste M&A-Erfahrung damals relativ schnell. Habe dann 10 Jahre Medien gemacht. Auch immer technologiebasiert, immer international, sehr spannend in München bei Telcast. Und bin dann jetzt so seit 12, 13 Jahren im Software-SaaS-Bereich drin. Das ist so ganz schnell der Werdegang und immer eigentlich, also wirklich Executive-Rollen, CFO-Rollen relativ schnell aufgrund der Eigengründung damals, das war sicherlich ein Fast-Forward und bin jetzt hier mittlerweile bei Market Logic als CEO, bin seit 3,5 Jahren dabei und wir helfen Unternehmen, das ist unser Zweck, warum wir existieren, im Grunde wichtige Entscheidungen mit allen Insights, die zur Verfügung stehen, über Märkte, über Kunden, über Wettbewerb, besser mögliche Entscheidungen zu treffen und damit den ROI sozusagen, Fehlentscheidungen getroffen zu haben, den ROI zu erhöhen, Fehlentscheidungen zu minimieren. Und sind eine SaaS-Plattform, helfen großen Corporates dabei, im Business sozusagen alles wissen, was so vorhanden ist, zur Verfügung zu haben.
Sehr cool, ja. Vielleicht da noch ein bisschen tiefer rein. Wie kann man sich das vorstellen? Sind dann öffentliche Daten, also öffentlich zugängliche Daten aus dem Internet angeschlossen, aber auch interne, also Knowledge-Management-Systeme und solche
genau,
Sachen?
Genau, wir sind im Knowledge-Management-Bereich unterwegs. Es ist ein Sammelsurium aus internen Daten und sogenannten Trusted Public Data, also Secondary Sources, aber nicht alles Internet. Also wichtig für unsere Kunden, das sind eher High-End-Kunden, die halt zum Teil mehrere hundert Millionen im Jahr für Marktforschung ausgeben, sehr viel Proprietary Data haben, quasi Trusted Insights an den Mann zu bringen. Also eben kein Chat-GPT und ich kriege eine Antwort und dann kann ich glauben, die klingt plausibel, aber es kann total auf dem Holzweg sein. Da ist dieser Insights-Space schon ein sehr spezieller. Da haben wir jahrelange Erfahrungen, agieren mit den Top 100 Kunden weltweit da draußen, die eben auch sehr darauf bedacht sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen, compliant zu sein. Und das ermöglichen wir mit unserer Plattform und mit unseren Lösungen. AI ist für uns wie für viele, ein sehr strategisches Thema. Ist also nicht nur ein Add-on, weil du es gerade haben musst, sondern für uns auch ein Game-Changer im Sinne von die Lösungen zugänglich zu machen für Companies, die eben keine riesen Insights-Teams zum Beispiel haben, aber trotzdem ein ganzes Sammelsurium an Daten verarbeiten müssen, weil sie global unterwegs sind und eben, wenn sie eine Markteinführung machen wollen oder Produkteinführung, relativ viel richtig oder falsch machen können. Oder manchmal sind es so banale Use Cases wie, okay, das wissen wir eigentlich schon irgendwo bei uns in der Company. Wichtig ist ja, wenn irgendwer eine Entscheidung irgendwo trifft, dass du es dann auch zur Verfügung hast und nicht, dass du es theoretisch irgendwo rumliegen hast.
So
und das
ist,
der große ROI-Case, warum MarketLogic entstanden ist, warum wir erfolgreich sind und machen das global. Also unsere strategischen Regionen sind Europa, USA, großen USA-Umsatzanteil, größer als in Europa und sind da gut unterwegs.
Cool. Ist es dann so, dass du, wenn du bei euch sozusagen die Software hast, die ist wahrscheinlich Cloud und Desktop-basiert oder?
Cloud komplett. Komplett SaaS.
Das heißt, du gehst einmal dann rein und stellst dann dort, ähnlich wie dann doch vielleicht wie bei ChatGPT, die Frage oder ist es anders aufgebaut?
Wir adressieren verschiedene Gruppen da. Also wir adressieren Business-User, wo du sagst, ich stelle eine Frage und krieg aus dem ganzen Konglomerat Antworten oder erste Reports auch. Also nicht nur eine Antwort und okay, jetzt suche ich mir dann die nächste Antwort, sondern da werden dir Reports vorgeschlagen und du kannst damit direkt interagieren. Und wir haben aber auch Workflow-Tools für Insights-Professionals, um einfach diesen Workflow, die Interaktion innerhalb der Company, wie mache ich Wissen zugänglich, was ist überhaupt relevant, wie interagiere ich als Teil des Marketing-Teams, des Teils des Insights-Teams mit einem Unit-Manager, einem Category-Manager und helft dem relativ seamless zu verstehen, what matters for your decision.
Ja.
Also das sind dann klassische Workflow-Tools, die wir auch anbieten, die eben auch gerade im Pharma ist für uns ein großes strategisches Vertical.
Ja.
Da sind wahnsinnig hohe Anforderungen an Compliance, die wir eben auch rechtssicher abbilden für diese Kunden.
Ja.
Also zum Teil, wir versuchen nicht, alle Workflows neu zu erfinden oder irgendwie das nächste Workflow-Tool zu sein. Aber wenn wir finden, das ist spitz genug, das ist relevant genug, dann ist es auch komplett von uns gebaut und von uns unterstützt. Und machen das als Software-as-a-Service, zusammen mit Expert-Services, die du klassischerweise dabei hast, wo du dann eben Best-Practices berätst, Change-Management versuchst zu unterstützen. Und da haben wir über die Jahre halt so viel gelernt, also sind der Marktführer in dem Bereich. Also da können wir wirklich sagen, wir haben gerade von den großen Flagship-Kunden, wo viele sagen, da wollen wir irgendwann mal hin, das sind Kunden von uns. Das heißt, da lernst du natürlich auch, wie machen die das denn jetzt? Wie ist denn ihre Definition von dem Workflow? Was funktioniert am besten? Wie managen die ihre Insights? Wie engagieren die mit ihrem Business? Und ich glaube, da haben wir schon ein relativ gutes Alleinstellungsmerkmal, auch wenn es natürlich wie immer Wettbewerb gibt, sonst hätten wir keinen Markt.
Na klar.
Das muss man, glaube ich, auch akzeptieren und das ist auch gut so.
Na klar. Würdet ihr dann so ChatGPT und solche LLMs auch als Konkurrent sehen?
Das ist eine Frage, die ganz oft kommt. Also im Moment ist die natürlich in aller Munde. Wir glauben, dass wir hinreichend Differenzierung haben. Also es fängt damit an, dass du natürlich bei ChatGPTs Trusted Insights wird schon ziemlich eng da, weil du, das greift halt einfach per se.
Das ist auch meine nächste Frage.
Auf alle Daten dazu.
Ja.
Und dann musst du dir halt vorstellen, okay, wenn du die Wahrheit dann rauszufiltern, da braucht es halt ein bisschen mehr als ein ChatGPT zu fragen. Und außerdem, gerade was Konsumentenverhalten oder sowas angeht, das ändert sich ja total schnell.
Ja.
Das heißt, was gerade das The Latest sein konnte vor einem halben Jahr, ist heute schon wieder total anders.
Mhm.
Und das musst du, deine AI muss das halt rausfischen.
Mhm.
Ansonsten kriegst du halt eine sehr plausible Antwort zurück. Und es war halt doch vielleicht nur eine These, war es vielleicht ein Quote, war es eine Frage, die man irgendwem gestellt hat, war es eine Hypothese oder ist es tatsächlich validierte Datenpunkte, die zurückgekommen sind, wo auch eine Human Intelligence im Zweifelsfall da auch drüber geguckt hat, das macht halt die Unterschiede. Compliance-mäßig ist es natürlich ein Riesenthema bei uns, was wir sicherstellen. Also es gibt viele Differenzierungen. Gleichzeitig ist das auch die größte Herausforderung im Moment. Also für uns ist das die größte Opportunity, die wir gerade haben. Und zum ersten Mal, dadurch, dass es in aller Munde ist, muss es nicht unser eigenes Marketinggeld nur sein, irgendwen zu überzeugen, dass AI irgendwie ein Thema ist, dass du damit umgehen musst, dass du abgehängt wirst, wenn du es einfach ignorierst.
Ja.
Auf der anderen Seite, ich glaube, der letzte Stand Marketing-Tech-Landscape waren, glaube ich, 14.000 Companies, die da sich jetzt gerade tummeln. Ne? Also da aus der Noise und jeder claimt irgendwie die beste, schönste Lösung da für alles zu haben, da rauszustechen, das
Ja.
Das ist die Aufgabe, die richtige Balance dahin zu kriegen.
Absolut. Ja, das wäre nämlich auch dann mit den Trusted Authorities oder mit diesen vertrauenswürdigen Quellen, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Das wird wahrscheinlich ein Riesenthema jetzt noch mehr werden, dadurch, dass Leute irgendwie jetzt plötzlich anfangen, irgendwie mit dem ganzen Internetwissen zu oder Ergebnisse zu generieren, in Anführungszeichen. Und natürlich auch Content erstellen, jetzt dann wieder massig in der Zukunft. Das heißt, wahrscheinlich werden dann so Autoritäten oder irgendwelche so vertrauenswürdige Quellen im Internet dann immer wichtiger, oder? Oder irgendwas muss es da wahrscheinlich geben in Zukunft.
Ja, genau, das ist eigentlich das interessante Phänomen, was wir auch sehen, was wir bei unseren Kunden auch sehen, dass zum einen die Leute im Unternehmen, die Business-User, viel mehr Self-Service machen, weil sie einfach selber Zugang dazu haben.
Mhm. Ja.
Die arbeiten mit einem ChatGPT oder mit anderen Tools und versuchen irgendwie ihre Daten selber sich zu holen.
Ja.
Gleichzeitig haben die natürlich nicht das Wissen oder auch den Zugang, unterscheiden zu können im Zweifelsfall.
Stimmt.
Ist das jetzt eigentlich die richtige Antwort oder die richtigere Antwort? Das heißt, wir glauben sehr dran, dass diese Spezies, wenn ich es mal so nennen darf, Insights Professional, auch weiter mindestens mal relevant ist oder sogar an Wichtigkeit gewinnt. Und wir haben auch ein paar Umfragen gemacht, das kommt auch bei Business-Usern schon an. Die sagen nicht, okay, die brauche ich jetzt nicht mehr, ich mache das jetzt alles selber, sondern die sagen eher, okay, ich kann ein paar Sachen selber machen, aber eigentlich den Unterschied, wie finde ich jetzt hier die Nadel im Heuhaufen und welche ist die richtige Nadel, da brauche ich die weiterhin und das erhöht eigentlich die Power von diesen Bereichen. Wir versuchen beides hinzukriegen, weil bis jetzt sind wir sehr, verkaufen wir hauptsächlich an Insights Professionals historisch und unser Nutzer am Ende des Tages ist aber der Business User.
Ja, verstehe. Mhm.
Und wir versuchen eben auch in der Zukunft, da arbeiten wir hart dran, immer mehr rollenspezifische Use Cases gezielt zu unterstützen, dass wir eben auch den direkten Draht dahin kriegen. Einfach von beiden Enden das Alignment irgendwie zu unterstützen, damit die beiden trotzdem agieren können.
Ja.
Und das klingt relativ banal, ist aber sehr komplex. Alleine schon, wir sind eine Aggregationsplattform. Also du musst natürlich erstmal diese ganzen Quellen überhaupt mal technisch anbinden können, damit sie überhaupt seamless da reinfließen. Und Companies haben so viele Subscription heutzutage und alleine das irgendwo schon mal gebündelt zu haben und das ist ein Differenzierer, den Market Logic auch hat, weil wir das mit Abstand größte Ökosystem out of the box anbieten, wo du einfach anplacken kannst und dann feeden die Informationen da rein und zum Schluss kriegst du halt aus dem Wissen und dann spielt es keine Rolle mehr, ob es dein eigenes Wissen ist oder ob du sagst, okay, das sind jetzt Newsletter, denen ich vertraue, hinreichend vertraue, das ist Marktforschung, die ich beauftragt habe, das sind Vendoren, die es da draußen sowieso gibt und ich Kunde kategorisiere für mich, wie hoch ist mein Trust-Level sozusagen, aber ich kriege auch Recommendations, okay, das wissen wir vielleicht nicht, aber dort und dort könnte es da liegen und da kann ich halt gezielt sagen, okay, dann kaufe ich halt den Report zum Beispiel und muss halt nicht irgendwie im Nebel stochern.
Ja, das ist echt cool. Also das erinnert mich ein bisschen das Datenaggregieren an meine Zeit bei Celonis. Da haben wir ja auch mit Process Mining sozusagen unterschiedliche ERP-Systeme aggregiert und dann da die Prozessdaten wieder abgeleitet. Also das kann ich nachvollziehen, dass es nicht leicht ist, die ganzen Sachen zusammenzukriegen und dass das alleine schon ein Service ist sozusagen. Ne? Also
ja, und das Problem wird halt größer. Das Gute ist, dass dieses Nadel im Heuhaufen und relevante, also die richtigen Informationen im richtigen Moment zu finden und rauszufiltern aus der ganzen Neues, Problem wird halt mal größer, das ist das Gute.
Ja, also sehr spannend. Wir linken auf jeden Fall mal alles zu dir natürlich sowieso am Ende und natürlich auch in den Shownotes, wer runterscrollt, zu euch, dann kann man sich das mal anschauen. Letzte Frage noch, ist wahrscheinlich eher was für größere Kunden? Du hast ja gesagt, die größten sind bei euch Kunde oder ist es auch schon was für kleine?
Das ist ganz interessant. Also wir kommen ganz klar aus dem sehr High-End-Enterprisigen Bereich, Fortune 500. Aufgrund AI und Produkten, die wir jetzt anbieten können, also sagen wir ein relativ simples ich beantworte Business Questions Tool, ist das mittlerweile relevant auch für kleinere Unternehmen. Das ist ein Whitespace für uns, super spannend. Also ich sage mal so, unser Sweet Spot startet so bei 100 Millionen Umsatz.
Okay.
Also du brauchst halt eine relevante Größenordnung an Daten und Datenquellen, die du bei dir aggregiert hast.
Ja,
ich sage mal, es fängt schon damit an, wenn du sagst, ich kann es manuell gar nicht mehr verarbeiten oder es updatet sich, dann geht es eigentlich schon los. Also wir versuchen eher von dem enterprisigen Bereich peu à peu runterzukommen und jetzt nicht, gibt keinen Grund jetzt irgendwie total SMB anzufangen. Also da in dem Bereich tummeln sich irgendwie 20.000 Unternehmen, wir haben 100 plus, also da haben wir genug genug zu tun.
Ja.
Und spannend eben jetzt für die nicht ganz Großen, so eine Lösung überhaupt zugänglich machen zu können zum ersten Mal dadurch. Vorneweg war das einfach zu teuer. Das waren auch große IT-Projekte, die wir dann immer angestoßen haben. Das braucht es halt jetzt nicht. Du bist mit dem Startprodukt bist du up and running in 2 Stunden.
Ja, das ist cool. Okay. Ja, spannend. Sehr cool. Du hast schon ein bisschen erwähnt, wie du da hingekommen bist. Jetzt bist du CEO, du warst auch schon CFO, kommst also aus der Finance-Ecke. Wie gut würdest du sagen, warst du auf die erste Geschäftsführungsrolle vorbereitet, beziehungsweise erzähl mal so ein bisschen, wie sich die ergeben hat und ob du vorher gesagt hast, so ja, meine Schule, die war gut, habe ich sozusagen vielleicht auch aus der Gründung heraus oder so oder generell, wenn man aus dem Controlling kommt, ist man vielleicht gut vorbereitet für eine Geschäftsführungsrolle.
Also ich hätte damals absolut nicht gesagt, dass ich vorbereitet war, weil das Lustige war, als wir gegründet haben, das war 2 Jahre, nachdem ich angefangen hatte im Business.
Also okay, ja.
97 angefangen, ja, 99 haben wir gegründet.
Ja.
Und damals war die Aufgabe, also den kaufmännischen Bereich dazu aufbauen, eigentlich den ganzen kommerziellen Bereich zu verantworten.
Okay.
Sehr federführend. Und es war zwar vom Titel damals keine C-Level-Rolle, aber es war vergleichbar. Ja. Es gab jetzt mit dem CEO das gemacht war Teil des Leadership-Teams. Und da würde ich nicht sagen, dass ich vorbereitet war. Ich war, glaube ich, naiv genug, es trotzdem zu machen.
Mhm.
Und das war gut. Also, weil ich habe halt vieles, also ich bin kein Theoretiker so sehr, sondern wirklich on the job. Haben sich immer wieder Gelegenheiten ergeben, die im Nachhinein eigentlich sich herausgestellt haben als die größten Hebel für, sagen wir mal, fachliche Entwicklung, als auch persönliche Entwicklung.
Mhm.
Und so bin ich da nach 2 Jahren würde ich nicht sagen, dass man bereit ist. Auf der anderen Seite war jetzt auch nicht bereit. Also ich glaube, manchmal muss man die Gelegenheit beim Schopf packen und mit einer gewissen Offenheit da reingehen. Also ich bin grundsätzlich jemand, glaube ich, der mir macht Verantwortung Spaß. Mhm. Also mich schreckt irgendwie auch deswegen eine Herausforderung eher nicht ab, sondern die motiviert mich eigentlich eher.
Mhm.
Bin dafür schlecht im Verwalten.
Also
das wird mir halt so schnell langweilig. Und deswegen, glaube ich, hast du dir natürlich, also jetzt, ich mache das jetzt, also wenn ich mal sage, das war vielleicht der erste C-Level-Job, obwohl er nicht so hieß, dann sind es jetzt irgendwie schockierende 25 Jahre, wo ich das irgendwie mache. Und da lernst du natürlich über die Zeit, wird es halt größer und komplexer und brauchst auch für dich, finde ich, ein paar mehr Tools als am Anfang, wo du einfach naiv startest und sagst, okay, hast eigentlich auch nicht so richtig viel zu verlieren, ehrlich gesagt. Das ist dann Erfahrung, die man sich dann drauf schafft.
Ja, und ich finde es auch cool, du hast ja zum Beispiel auch den Schritt geschafft, dass du selber gegründet hast und danach auch noch in C-Level-Rollen warst, die ja nicht in deine eigene Firma oder deine eigene Company sozusagen ursprünglich waren.
Ja.
Das zeigt ja, dass der Weg in C-Level auch über die eigene Gründung kommt und zwar nicht nur in der eigenen Gründung und in der eigenen Firma, sondern man kann da dann danach auch noch woanders selber sozusagen.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, es sind ja auch viele Gründer, die irgendwann die Kunst hinkriegen müssen, zu sagen, okay, bin ich eigentlich jetzt noch der richtige CFO, CEO.
Ja, genau.
Bloß weil ich irgendwann mal gegründet habe oder weil es war in einer gewissen Phase. Die Phasen ändern sich ja. Ne? Und dann bewundern wir die das hinkriegen, dann, sagen wir mal, einigermaßen im richtigen Level auch dann festzustellen, ich hänge ja so an der Company und zum Schluss geht es ja darum, für die Company erfolgreich zu sein.
Genau.
Dann bin ich vielleicht in einer anderen Rolle, kann ich viel mehr beitragen. Bei mir war es dann so, nachdem wir verkauft hatten und so, und als ich dann auch zum Beispiel zu Telcast gegangen bin, das waren immer Situationen, wo gerade was Neues entstand.
Okay.
Das heißt deswegen, das ist so ein Pattern, was sich bei mir immer wieder gespiegelt hat. Also es war nie, okay, wir sind jetzt bei 20 und wollen auf 30 kommen, sondern bei Telcast war es zum Beispiel so, total innovativer Gründer. Telcast war Marktführer im 3D-Fernsehen, aber das Spannende war eigentlich, die Technologie, die er gerade entwickelt hatte, damals, und das war vor Internet, gab eine Zeit vor Internet und hohen Bandbreiten, ein weltweites Fernsehkameranetzwerk aufzubauen, ferngesteuert.
Wow.
Und das war der Hook, warum ich auch gesagt habe, okay, das war so die nächste Chance. Wir hatten einen Sender NTV hier in Deutschland als ersten Kunden, war Private Equity finanziert, und zum Schluss haben wir 80% Umsatz im Ausland gemacht. Also es war total viel Whitespace, Dealmaking im Ausland und also irgendwie cool. immer was Neues zu machen. Als ich nach Berlin gekommen bin, zu Searchmetrics damals, als ich kam, war das eine SEO- und Content-Optimierungs-Consulting-Company mit ein bisschen Software drin.
Okay.
Und ganz klar, die Aufgabe war, eine SaaS-Company draus zu machen. Also wieder so eine Journey.
Ja.
Und das ist das, was wo ich auch für mich feststelle, selbst wenn die Rolle vielleicht die gleiche ist, während so einer Zeit, da war ich auch fast 10 Jahre, da hat sich so viel geändert, weil sich einfach die Company so sehr geändert hat. Und ich glaube, das hilft, da auch offen zu sein. Ich habe für mich mal, vielleicht mit einer Anekdote, für mich mal so ein Mission-Statement.
Ja, das wollte ich nämlich jetzt als nächstes fragen. Was ist so ein Wertesystem oder was könnte so, woher kommt es, dass du sozusagen sagst, du willst in solchen neuen Sachen drin sein, etc.?
Ja.
Erzähl, jetzt bin ich gespannt.
Lustig, jetzt haben wir, war nicht abgesprochen.
Ne? Ja.
Ich bin jemand, der, wenn ich was mache, dann gehe ich so ziemlich all in. Und dafür habe ich dann für mich gefunden, Zwischenjobs, mir auch bewusst Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, wo will ich jetzt mal links und rechts gucken? Und in einer der Phasen habe ich eben gesagt, so, ich brauche für mich ein Mission Statement, damit ich für mich weiß, in welche Richtung soll es denn eigentlich weitergehen? Was will ich denn eigentlich? Weil ich will eigentlich so viel, aber manche Sachen schließen sich einfach aus. Will ich jetzt eher wieder kleiner? Will ich wieder mehr selber machen? Will ich eher größer, um mehr Hebel zu haben? Was meint ihr denn jetzt eigentlich? Und bin zum Schluss, ohne es jetzt wörtlich wiederzugeben, drauf gekommen. Und das ist für mich immer ein Anker, wo ich wieder zurückgehe, auch wenn ich irgendwie denke, ach, verliere ich jetzt gerade ein bisschen so die Richtung. Letzten Endes Potenzial irgendwie kreieren zu können oder anlocken zu können und Performance zu optimieren in der Kombination aus Erfahrung, Neugier und einem Wertesystem.
Okay.
Und das sind für mich drei Sachen, an denen ich halt kontinuierlich, je nach Gemütslage und Situation, wo ich mich immer weiterentwickeln kann. Also Erfahrung natürlich, dazu muss ich neue Sachen machen.
Ja.
Sonst
bleibe ich halt stehen. Einfach nur immer
genau,
wieder.
dann wäre ich zwar immer besser in dem, was ich tue, aber neue Erfahrungen
kommt man
eher nicht dazu.
Ja.
Gleichzeitig ist total entscheidend, aus meiner Sicht neugierig zu bleiben und eben nicht zu sehr zu glauben, okay, I've seen it all und wir machen das. Ich versuche einfach nur zu wiederholen, was ich glaube, was funktioniert hat, weil jede Situation ist irgendwie wieder anders und wenn du natürlich zu eng unterwegs bist im Business, also und das Gute ist, ich finde, man kann das persönlich für sich anwenden und gleichzeitig für Businesses. Also das ist was mich total fasziniert
zum Beispiel. Das ist cool,
weil es gibt total gemeinsame Pattern da, egal ob du gerade über das Business redest oder eine Company und dann ist auch die Größe und die Nische oder der Markt irrelevant. Und was unter dem allen drunter liegt, ist halt ein Wertesystem, was für mich funktionieren muss. Mhm. Also und in diesem, ich glaube, das ist das Ben Horowitz Buch, in dem er auch sagt, also er redet dann von Virtues anstatt Values.
Mhm.
Und mit dem Unterschied Virtues halt Tugenden oder Werte, die du anwendest, während Values, die du irgendwie gut findest oder so. Also ich versuche das für mich als Virtues, das ist ein kleiner Tweak, zu sagen, okay, und da mache ich Check-ins mit mir. Glaube ich hinreichend, dass ich für die Sachen, die mir wichtig sind, wende ich die an, wenn es eng wird.
Also es
gibt ja meistens so Choices, die du nehmen kannst. Mhm. Und das ist für mich so die Kombi, an der ich mich so ein bisschen mein Nordstern, würde man vielleicht mittlerweile sagen, wo ich mich versuche, selber zu kalibrieren.
Okay. Kannst du da ein paar nennen oder so ein bisschen sagen, mal so ein Beispiel machen, wie du sozusagen so einen angewendeten Wert irgendwie dann auf die Probe stellst oder halt auch hinterfragt hast oder so?
Also einer von denen ist Resilience zum Beispiel.
Mhm.
Ich glaube, das ist für jeden hilfreich, aber glaube ich gerade im C-Level ein Must-Have, nicht zu früh aufzugeben und positiv zu bleiben. Andere sind so Trust, Honesty, Sustainability.
Mhm.
Und ich wende die dann an, wenn für mich Entscheidungen anstehen. Sei es jetzt persönliche Entscheidungen, habe ich genug Impact, will ich das machen, was ich hier mache, mittelfristig, langfristig, oder auch wenn einfach Business-Entscheidungen, du musst ja priorisieren die ganze Zeit. Und dann wende ich die an und manchmal schließen die sich, also schließen sich nicht aus, aber gehen in die entgegengesetzte Richtung, wenn ich das eine oder das andere anwende. Und dann zum Schluss, glaube ich, ist es auch gut viel zu sagen, okay, jetzt, das fühlt sich jetzt besser an als das andere und jetzt, wir müssen agieren. Du kannst ja auch dich zu Tode analysieren, aber zum Schluss ist es ja wichtig, dass du agierst. Energy follows attention ist ein Leitspruch, den ich total unterschreibe.
Ja, sehr cool. Also finde ich schon mal sehr interessant, dieses persönliche Mission Statement. Ich glaube, wenn man sowas für sich als Person macht öfter, nicht nur eben einfach für die Company und fürs große Gesamte, dann hat man ja auch immer so eine Parallele. Man sieht dann immer, passt meine persönliche Sache zu dem auch, was ich in der Company mache, und dann kommt man relativ zeitnah dann auch drauf, wenn du zum Beispiel sagst, du bist eher in diesen neuen und in diesen transformatorischen Themen, und wenn irgendwas Neues ansteht dabei, dann merkst du ja relativ zeitnah, wenn es dann irgendwann nicht mehr zusammenpasst. Ne? Dann ist es nicht mehr parallel, sozusagen.
Genau, also so ja. War es bis jetzt immer, wenn ich dann den Eindruck hatte, es läuft jetzt zu sehr auseinander. Und nicht nur kurzfristig, weil dann, sag mal, du hast gefragt nach einem Beispiel, der Resilience-Check ist auch, fühlt sich das, agiere ich jetzt sozusagen aus einer Kurzfrist-Situation raus? Und jetzt, okay, jetzt ändere mal kurz die Perspektive auf das, was gerade passiert. Versuch zu kalibrieren, ist das jetzt gerade wirklich irgendwie, ist es wert, jetzt irgendwie mehr in Frage zu stellen, als du gerade denkst, ja oder nein? Also das ist so ein Resilience-Check.
Ja.
Wenn ich den Teil nicht mit drin hätte, dann würde ich wahrscheinlich sprunghafter unterwegs sein.
Wahrscheinlich.
Ja. Vielleicht auch nicht, weil das nicht meine Art ist, aber ist so ein, kommt halt vor.
Ja.
Und ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil ich sage, das klingt jetzt so gut, sondern ich habe eigentlich für mich analysiert, in meinem Rückblick, wann hatte ich denn den Eindruck, auch mit ein bisschen Abstand, ich konnte irgendwie am meisten bewegen und habe mich am wohlsten gefühlt. Was brauche ich denn eigentlich? Und so ist das dann entstanden. Und ich mache da regelmäßige Checks. Also ich mache zum Beispiel einmal im Jahr, mache ich jetzt nicht einen Mission Statement Check, weil da bin ich hinreichend sicher, dass das länger hält mittlerweile für mich. Aber ich mache eine ganz klare systematische Analyse, immer so typisch wie viele zwischen den Jahren, aus den wesentlichen Buckets in meinem Leben, also Business, Personal Life und so Hauptziele, was muss gegeben sein. Und die mache ich schon sehr spezifisch. Dann meine Analyse auch. Wie hat sich das trendmäßig, wie fühlt sich das an im Vergleich zum letzten Jahr? Hat es gepasst? Wird es besser? Wo muss ich dann und im nächsten Jahr versuchen, mehr Fokus hinzulegen? Und das schwankt durchaus. Also es geht manchmal mit, okay, ich gehe jetzt all in im Business, oder manchmal eben auch, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen mehr auf mich aufpassen und wie wäre es mal ein bisschen mehr Sport zum Beispiel. Und reagiert der Körper noch so, wie er reagieren sollte, wenn man eben sustainable es nicht nur 5 Jahre machen will, sondern eben langfristig oder so open-ended, wie es halt irgendwie geht.
Ja, gutes Stichwort, auch Sport. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon über unser Fitness-Tracker hier gesprochen. Hast du denn dann so für diese einzelnen Buckets, wenn du sagst so Personal, Business und was es noch so gibt, misst du das? Ist es dann so, dass du da Ziele dir setzt oder woran erkennst du dann, dass zum Beispiel eins zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, oder woher weißt du das?
Also ich bin ziemlich competitive. Leute würden, glaube ich, das schon unterschreiben, wenn man mit mir Sport macht oder die Kinder früher Spiele gespielt haben oder so. Also
nie gewinnen lassen.
Nee, auf keinen Fall gewinnen lassen. Nee, auf keinen Fall gewinnen lassen. Nee, auf keinen Fall gewinnen lassen. Ich glaube, es ist auch nicht gut, zu sehr gewinnen zu lassen. Also nicht cheaten, aber nicht gewinnen lassen.
Nicht gewinnen lassen.
Nee, das Leben lässt dich auch nicht gewinnen, wenn du nicht selber versuchst zu gewinnen. Ich benutze die Whoop seit einer Zeit, um Datenpunkte zu sammeln. Bin natürlich, klar, Finanzhintergrund, Daten, versuche gerne zu verstehen, auch für mich selber. Ist das jetzt ein Gefühl? Fühle ich mich jetzt besser oder schlechter, oder kann ich es mit Daten nachweisen?
Ja.
Und was hilft mir vor allen Dingen? Also ein Beispiel, warum ich es benutzt habe oder irgendwann angefangen habe zu benutzen, ist, keine Ahnung, bist jetzt am Ende der Woche, bist du halt ziemlich ausgelaugt und gleichzeitig versuche ich, Freitagnachmittagabend ist mein Sporttermin. Der ist geblockt im Kalender, da radelig oder sonst irgendwas. Und da hilft mir die Whoop zum Beispiel zu verstehen, okay, wie gut hast du denn geschlafen, und empfiehlt das Ding jetzt oder gibt eine Indikation, einen Datenpunkt, nicht irgendwie ein anderes Gefühl.
Genau.
Muss ich jetzt heute mal richtig reinhauen beim Radeln, oder vielleicht doch lieber Low Impact, um ein bisschen eine Guidance zu kriegen, damit, sagen wir mal, die Erholung und die und der Push, der Strain irgendwie in der Balance bleibt. Da finde ich das ein super Tool. Gleichzeitig muss man auch wieder gucken, dass man jetzt nicht nur datengetrieben ist, aber die Guidance hilft halt. Und da fasziniert mich, bin totaler Sportfan und Hochleistungsfan, ohne dass ich das selber kann. Aber meine Kinder sind zum Beispiel sehr gute Sportler. Und die haben das, über die habe ich auch gesehen, dass die es plötzlich benutzt haben, dass dann die Professionals benutzt haben, und dachte, okay, warum?
Ah, okay.
Warum nichts davon ableiten? Ja?
Ah, okay. Auch wenn was machen deine Kinder oder was macht ihr für Sport in Summe?
Die sind beides College-Golfer, und
ah, okay. da habe ich das auch schon öfter gesehen im College Golfen und ich glaube
die Schwimmen und ganz viele das auch genau, also sehr analytisch und dachte, wenn das für die gut ist auf dem Niveau, dann
ja klar,
rein performancemäßig kann man das ja für sich selber auch benutzen. Auch wenn ich deswegen nicht golferisch besser wäre, aber vielleicht, vielleicht businessmäßig und bin mehr wach und habe mehr Energie.
Das ist interessant, das, was du jetzt gerade mit deinem Freitagnachmittagsblocker gesagt hast, das ist auch die Begründung, die ich immer bringe, weil ich werde auch oft manchmal dann so gesagt, so, ja, ich würde mich jetzt nicht von so einem Fitness-Tracker rumdiktieren lassen. Einerseits, ich verstehe den Gedanken, wenn dann die Kritik kommt. Andererseits stimmt halt einfach das Bauchgefühl nicht mit dem, was die, was der Puls und was deine Gesundheitswerte halt dann tatsächlich sagen. Also ich habe zum Beispiel heute auch, bin heute Morgen aufgewacht und habe mich erstmal nicht so gut gefühlt und dachte so, bin ein bisschen schlapp. Aber die Uhr hat mir gesagt, so hier Puls, super geschlafen und so weiter. Mittlerweile geht's mir auch ganz gut. Also hat sozusagen gezeigt, okay, ich bin wirklich erholt. Und das Belastungsziel, man hat ja hier dann immer so ein Belastungsziel, das ist ziemlich hoch. Da hätte man jetzt, da wäre man selber nicht drauf gekommen mit dem Bauchgefühl. Mit dem Bauchgefühl hätte man sich auf die Couch gelegt wahrscheinlich.
Ja, genau, genau. Oder andersrum.
Oder andersrum, genau. Ja,
das ist ein absoluter Use Case, der für mich funktioniert hat. Okay, einfach nur die banale Entscheidung freitags.
Ja.
Mache ich jetzt hier ein Hardcore-HIT oder mache ich einen Low-Impact?
Genau.
Und irgendwie eine Guidance. Gleichzeitig, glaube ich, muss man auch wieder gucken. Also ich muss dann für mich wieder auch feststellen, dass ich nicht zu sehr... Also das meine,
das stimmt.
Dass ich nicht versuche, das Tool zu schlagen und es doch zu erzwingen. Ja, dann das darf nicht obsessiv werden.
Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich, wie gesagt, es ist immer dieses Bauchgefühl. Ist ja bei euch auch so. Man braucht die Insights dahinter, weil vielleicht ist es in 8 von 10 Fällen richtig, aber die anderen 2 kosten Geld und die anderen 2 machen dann in der Performance auch den Unterschied wieder, wenn wir bei dem Sportbeispiel wieder sind.
Genau.
Deswegen
sehr informierte schön. Entscheidungen darum. Geht's,
glaube ich. So ist es, ja. Ja, wir kommen schon langsam ans Ende. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, wo du sagst, so, das sind so Sachen, die mir im C-Level geholfen haben, neben dem, was wir jetzt noch kurz einen Schwenk gemacht haben? Ich hoffe, das ist für alle Zuhörenden okay in die Whoop-Sport-Tracker-Welt. Übrigens keine Werbung dafür, muss ich nochmal an der Stelle sagen.
Wir kriegen nichts dafür.
Wir haben es gerade eben an der Eingangstür nur gesehen, da wir zufälligerweise das gleiche Band haben und natürlich auch noch die gleiche Farbe, das ist auffällig. Aber sonst irgendwelche Tipps für C-Level, wo du sagst, hey, das sind noch so entweder Routinen oder irgendwelche Sachen in der Company selber, die du anwendest?
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man auch auf sich selber achtet, dass man sich nicht reinstrudeln lässt zu sehr in die Daily Craziness. Weil typischerweise ist es nicht so, dass du Herausforderungen hast in strategische Themen und so diese Sachen reingestrudelt zu werden, sondern eigentlich ist es immer andersrum. Und zum Schluss irgendwie zu verstehen, wofür stehe ich denn eigentlich hier? Und habe ich die Energie, mich selber zu begeistern, andere zu begeistern, also wirklich den Impact zu bringen, den ich erwarten würde von jemandem im C-Level. Keine Ahnung, ist für mich, dass er stabil ist, dass er Energie hat, dass er kreativ ist. Mhm. Und wenn du merkst, das ist was ich versuche anzuwenden, wenn es halt mal enger wird, dann auch eher vielleicht kurzfristigere Erfolgserlebnisse für einen selber wieder zu schaffen. Also ich glaube sehr an den evolutionären Ansatz irgendwie sozusagen, okay, wo will man denn hin in ein paar Jahren? Geht wieder persönlich oder als Business? Und was kann ich aber heute machen oder morgen, ganz spezifisch, ganz kleiner Schritt, um in die richtige Richtung zu gehen? Mhm. Also das ist für jemanden, der aus dem Finance-Bereich kommt, ein Lernprozess, weil du natürlich sehr früher in 5-Jahresplänen oder Budgets und sowas denkst. Also ist gerade die Antithese dazu. Mhm. Aber ich glaube da halt sehr dran, weil du musst heute agieren und es gibt halt viele Wege nach Rom letzten Endes. Und die Leute sind halt auch, du musst ja alle irgendwie mitnehmen oder die meisten mitnehmen, um wieder die Performance für die Company zum Schluss zu optimieren. Das hilft ja nicht, wenn ich hier ein paar Hochleistungssportler dabei habe, wo wir jetzt hier rasen könnten wie die Bescheuerten sozusagen und andere auf dem Weg sich abgehangen fühlen und deswegen das dann wegbricht. Also ich glaube, es auf die eigene Energie zu achten ist und es ist gleichzeitig auch, finde ich, das Schwerste. Also für mich ist es das total Schwierigste, aber zumindest versuche bewusste Checks einzubauen, um zu merken, okay, das wird jetzt, ich komme out of balance und es ist zu lange und dann halt wieder zu adjusten und es gibt ja immer einen Move. Also das Wichtige ist, glaube ich, hilft mir auch zu sagen, du hast ja immer eine Wahl. Das muss man sich irgendwie bewusst machen, egal wie eine Situation ist. Du hast ja, solange du selber agieren kannst, und das, glaube ich, ist sehr entscheidend, dass du selber agierst und nicht nur in den reaktiven Modus kommst, aus Gründen.
Ja.
Das ist so das Wesentliche.
Sehr gut. Also finde ich klasse. Ich hab schon sehr, sehr viel gelernt. Herzlichen Dank, dass du da warst und danke, dass du es alles mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank.
Super. Wer jetzt auf jeden Fall noch dabei ist und zuhört, unbedingt natürlich wie immer eine Bewertung dalassen für den Podcast. Ich freue mich da. Die meisten Sachen gehen über Apple und über Spotify. Wer es auf einer anderen Plattform hört, da muss ich, fällt mir gerade eben ein, auch mal reingucken. Vielleicht sind da ja auch noch ganz wertvolle Tipps drin. Ich versuche natürlich auch immer die Kritik einzubauen. Deswegen freue ich mich, wenn ihr mir auf LinkedIn schreibt. Gerne natürlich auch mit Dirk in den Austausch gehen. Ich linke unten alles in den Shownotes. Und der Podcast wird wie immer von der Treos präsentiert. Also wenn euch die Fragestellung, habe ich zurzeit die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen rumtreibt, kommt gerne mal auf mich zu. Seien das Interim Assignments oder seit unserem neuen Merger mit Heidrick natürlich auch permanente Rollen. Da können wir gerne mal drüber sprechen. Vielleicht können wir euch helfen. Vielleicht war es dann nur ein Sparring-Gespräch. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes Kennenlernen. Und aufs nächste Gespräch. Genauso mit dir, Dirk. Bis zum nächsten Gespräch.
Danke.